Christian.
Clara.
Was passiert auf deutschen Dächern?
Ist das eine Fangfrage? Also bei mir nicht so viel. Ich kann dir berichten, dass im vergangenen Jahr, da haben sich Tauben bei uns im Dachboden eingenistet. Nach einem Sturm, da sind Dachziegel abgebrochen.
Okay,
haben gefehlt. Nee, aber ansonsten war da nicht so wahnsinnig viel los.
Nein, ich will natürlich darauf hinaus, dass die deutschen Dächer neben den Küsten und den Feldern ein Dreh- und Angelpunkt der Energiewende sind. Mhm. Denn dort befinden sich inzwischen fast 6 Millionen Anlagen und erzeugen knapp 17% des deutschen Stroms.
Ja,
bei dir leider nicht.
Aber ich wohne ja hier im Südosten von Berlin. Also bei mir, auf dem ist ein Mehrfamilienhaus, so klassischer Altbau, da gibt es keine Solaranlage auf dem Dach. Aber in ganz vielen anderen ist mir das mal aufgefallen über die vergangenen 2 Jahre. Da sind ganz viele aus dem, naja, nicht aus dem Boden gesprochen. Wie sagt man das, gesprochen? Nee, nein.
Gewachsen.
Gewachsen, ja.
Gesprossen.
Auf ganz vielen anderen Mehrfamilienhäusern gibt es inzwischen bei mir in der Nachbarschaft Solaranlagen. Ich weiß nicht, ob das dann schon Mieterstrom oder solche Konzepte sind, aber da ist ganz viel passiert. Also auch nicht nur auf dem Land oder auf dem Eigenheim, sondern auch in Berlin tut sich da wahnsinnig viel, habe ich den Eindruck.
Aber wenn man so übers Land fährt, dann ist es wirklich sehr auffällig. Da, finde ich, ist es inzwischen fast schon eher schwieriger, Dächer zu finden, wo keine Solaranlagen drauf sind. Aber die gibt es noch viele. Und es braucht natürlich dafür nicht nur die Solaranlagen selbst, sondern auch Installateure, sogenannte Solateure.
Schöner Name, ne?
Ja, sehr schön. Aber das Solarhandwerk schimpft auf die Politik, denn die legt nach dem Solarboom der letzten Jahre wieder Hand am EEG an und könnten den Boom zum zweiten Mal damit abwürgen. Darüber können wir heute sprechen mit Peter Knuth. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbands Solarhandwerk. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbands des Solarhandwerks, BDSH. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Peter Knuth.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen auch von mir. Herzlich willkommen auch von mir. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön.
Ja, danke auch von mir. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Und Herr Knuth, werfen wir doch erstmal einen Blick auf die Dächer in Deutschland. Wie groß ist denn der Anteil an den Dächern, die schon mit Solaranlagen bestückt sind? Und kann man das dann auch sagen, wie viele das insgesamt sind?
Ja, wie viele es sind, haben Sie ja schon gerade in etwa gesagt. Also wir haben von der Abschätzung her, ist natürlich bundeslandmäßig etwas unterschiedlich. Wir haben eine sehr hohe Verbreitung schon im südlichen Teil Deutschlands. Da hat der Solarboom schon Anfang der 2000er begonnen. Damals musste man noch ganz scharf rechnen und im Süden Deutschland hat man prinzipiell so um die 10-15% mehr Sonnenertrag, aber so zwischen 25 und ich würde mal sagen 10-15% dürfte schon die Dichte insgesamt auf deutschen Dächern sein.
Also jedes vierte Haus in Süddeutschland oder in Deutschland hat eine Solaranlage inzwischen schon drauf?
Zumindest auf der Südseite.
Okay, in Norddeutschland ist es noch ein bisschen, ist noch Aufholbedarf, würden Sie sagen?
Definitiv, ja.
Lohnt es sich denn auch schon in Norddeutschland, vor allem, also wir schauen gleich nochmal auf die veränderten Bedingungen, die veränderten Förderbedingungen, aber was so die Stromproduktion angeht?
Ja, definitiv. Also man hat ja heutzutage einen sehr günstigen Einstieg in die Solarbranche oder in die Solartechnik. Wo man früher fast das Zehnfache für so ein Modul bezahlt hat, kann man heute sehr günstig in die Stromproduktion einsteigen. Und damit nutzt man nicht nur das optimal geeignete Süddach, das hat man nämlich früher immer nur propagiert, alles was nicht Süden war, das wurde nicht gebaut oder man hat es nach Süden ausgerichtet, weil einfach die Technik so teuer war. Heutzutage nutzt man eigentlich alle Flächen und wir haben in Deutschland die Situation, wir haben sehr viel diffuses Licht, also nicht direktes, keine direkte Sonneneinstrahlung.
Viele Wolken wollen Sie damit sagen.
Genau, Reflexionen und damit macht sich eigentlich jede Anlage, egal ob im süddeutschen Raum oder im norddeutschen Raum, kann man wirtschaftlich sehr gut betreiben.
Und wie entwickelt sich die Auftragslage aus Ihrer Sicht?
Tja, die Auftragslage, wenn man mal die gesamten 25 Jahre mal zurückblickt, seitdem es das EEG gibt, haben wir eigentlich ein kontinuierliches Wachstum. Das wurde zwischendurch mal in den Jahren 2012 bis 2013 wurde es sehr stark eingedampft. Danach hat sich der Markt dann aber langsam wieder erholt. Aber generell kann man, wenn man eine Trendlinie über die gesamten 25 Jahre zieht, kann man das eigentlich positiv wachsend betrachten.
Dann müssten Sie doch eigentlich sehr zufrieden sein mit der Politik der verschiedenen Bundesregierungen, die in dieser Zeit im Amt waren und sind.
Ja, wie gesagt, es ist nur eine Trendlinie, die man zieht. Und zwischendurch gibt es natürlich immer starke Einbrüche. Das hatten wir in den Jahren 2012, 13, 14. Und das spüren wir jetzt auch wieder. Ich meine, wir haben schon einen sehr hohen Zubau in dem Segment, in dem ich mich vorrangig bewege, also bis 30 Kilowatt Peak. Also das sind Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeanlagen. Da ist nach wie vor noch ein hoher Zubau vorhanden, aber wesentlich weniger als in den Jahren 22, 23. Das sind die Jahre, die Sie jetzt gerade als Boom beschrieben haben. Die Herausforderung ist einfach die, dass sich der gesamte Markt in den Jahren 22, 23 durch die Ukraine, durch die Situation des Energieengpasses und auch der generellen Strompreiserhöhungen hat sich der Markt darauf eingestellt, dass wir in den nächsten Jahren einen stetig wachsenden Markt haben. Und den haben wir jetzt seit 2,5 Jahren nicht mehr. Also das heißt, die Anzahl der neuen Anlagen, die zugebaut werden, schrumpft bei hohen Kapazitäten, sowohl auf Installateursseite als auch auf der Produktionsseite.
Und können Sie dafür einen Grund benennen oder ist es eine Summe von Gründen?
Ja, das ist wie immer ein Blumenstrauß an verschiedenen Dingen. Also definitiv war der Markt 2022 sehr überhitzt. Also damals im Februar oder der erste Boom kam eigentlich mit den erhöhten Strompreisen zum Jahresbeginn. Also da fielen viele aus ihrem Standardvertrag heraus. Das hat dazu geführt, dass viele schon mal sich für die Photovoltaikanlage entschieden haben. Das wurde dann nochmal getoppt, als dann im Februar der Krieg in der Ukraine begann und letztlich Thema Energie wirklich in allen Nachrichten enthalten war. Und das hat dazu geführt, dass jeder Kunde über seine Energieversorgung nachgedacht hat. Und eine Photovoltaikanlage ist relativ simpel in der Installation, auch im Umbau. Das ist ja kein Umbau in dem Sinne, dass ich was Altes demontieren muss und was Neues installiere, sondern hier ergänze ich mein vorhandenes System. Und damals hatten wir nicht nur eine hohe Nachfrage nach Photovoltaikanlagen, sondern auch nach Stromspeichern, die auch eine Ersatzstromversorgung beinhalten.
Kann man dann umgekehrt sagen, ohne den russischen Angriff auf die Ukraine, also das Wachstum wäre wahrscheinlich geringer ausgefallen, aber wir hätten trotzdem Wachstum gehabt in Deutschland?
Also definitiv ja, und sicherlich auch ein gesünderes Wachstum, weil das, was wir da hatten, hat eigentlich dazu geführt, dass schnell Ressourcen aufgebaut werden mussten. Also verkaufen tut man so eine Anlage relativ leicht. Was danach dann folgt, die Montage, Installation und die Materialbeschaffung, das ist ein anderes Kapitel. Und deswegen wären wir eigentlich froh gewesen, wenn dieser Boom sich nicht so eingestellt hätte, sondern wir hätten ein kontinuierliches Wachstum gehabt. Das hätte auch nicht dazu geführt, dass Handwerksbetriebe heute wieder Personal abbauen müssen und zum Teil auch wieder vom Markt verabschieden.
Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen mehrfach gelesen, dass auch der Krieg im Iran und die Diskussion über Benzin- und Spritpreise und auch Gaspreise hat auch dazu geführt, dass sich bei den Solarplattformen, wo man Anlagen im Netz anschauen oder auch kaufen kann, dass dort die Nachfrage auch wieder deutlich gestiegen ist. Ist das dann eine Entwicklung, die Sie ein bisschen freut, weil dann es boomt jetzt wieder? Oder ist das eine Entwicklung, die Ihnen auch wieder so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil man jetzt die gleichen Probleme bekommen könnte wie vor 4 Jahren?
Definiere deutlich, würde ich da antworten. Also es ist definitiv nicht ein solcher Sprung wie 2022. Also er ist sehr verhalten. Und ob der jetzt zurückzuführen ist auf den Krieg im Iran oder eine saisonale Erhöhung, weil wir haben im März haben wir immer den Start für die Solarbranche. Also Januar, Februar war jetzt noch dadurch bedingt, dass der Winter deutlich länger war als in den Jahren zuvor und auch in ganz Deutschland. Und da ist jetzt vielleicht mit den ersten Sonnentagen so ein bisschen der Knoten geplatzt. Natürlich ist auch der Krieg im Iran signalisiert vielleicht dem einen oder anderen nochmal, ja, jetzt muss ich mich dann doch mal umstellen auf eine Eigenversorgung, als dass ich da dauerhaft abhängig bleibe. Also ich meine, wir verfolgen auch die Zahlen. Mhm. Und wenn man, bestes Indiz dafür ist immer Google Trends. Wenn man sich da mal die Statistik der letzten 5 Jahre anschaut, haben wir jetzt keinen riesigen Sprung gegenüber den Vormonaten.
Vielleicht können Sie mir mal ein bisschen helfen, da Ordnung reinzubringen. Denn obwohl ich mich ja viel damit auseinandersetze, finde ich, sind das immer sehr gegenläufige Signale. Einerseits gibt es zum Beispiel das Institut für Arbeitsmarktforschung oder auch die DIHK, die eben sagen, es fehlen eigentlich massiv Handwerker insbesondere und Installateure, die das alles installieren sollen in Zukunft. Also da sagen die sogar, bis 2030 fehlt 500.000 qualifizierter Fachkräfte nach den Studien. Gleichzeitig werden jetzt wieder Stellen abgebaut, Unternehmen müssen wieder zumachen oder Sie haben es ja auch gerade nochmal gesagt, ne, dass sie dann doch den Markt verlassen, weil es zu unbeständig ist oder woran liegt denn, dass diese gegenteiligen Bewegungen passieren und wie kommt man da wieder raus auf einen Pfad, der dann langfristig funktioniert?
Wir haben ja im Handwerk haben wir ja verschiedene Herausforderungen. Wir kämpfen natürlich immer gegen die Industrie, die wirtschaftlich die interessanteren Arbeitsplätze bieten. Also das heißt, alle Mitarbeiter, die wir einstellen, die werden ja fast handverlesen eingestellt und die muss man sich auch wirtschaftlich leisten können, was es nicht heißen soll, dass die Industrie das nicht tut. Aber hier stellt man ein, hier investiert man eben auf lange Sicht. Also das heißt, das sind ja meistens Betriebe, die wir auch vertreten, die haben zwischen 10 und vielleicht 30 Mitarbeitern.
Und die sollen möglichst lange da bleiben.
Genau, und man stellt die ja nicht beim ersten Gegenwind wieder aus, sondern man baut die über ein halbes Jahr, baut man so einen Arbeitsplatz auf und bis die dann so richtig im Tagesgeschäft dann auch tätig werden können, dann fängt man nicht direkt an bei der nächsten wirtschaftlichen Veränderung dieses Personal wieder auch auszustellen. Sie haben recht, wir haben Personalknappheit, wir haben aber auch Anbieterüberschuss. Also es haben sich gerade in den Jahren 22, 23 extrem viele neue Solateure aufgebaut. Wir sind da von der Zahl von 4.500 in 22 auf über 9.000 im Höchststand gestartet.
Das waren dann so Quereinsteiger oder wo kam, also die kamen aus anderen ähnlichen Berufen oder?
Ja, also aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Und das ist dann die zweite Herausforderung, warum wir den BDSH gegründet haben. Letztlich kann jeder Module aufs Dach schrauben, der sich aufs Dach traut. Und da haben sich sehr viele Unternehmen gegründet. Angeschlossen werden darf so eine Anlage immer nur von Fachbetrieben, Handwerksbetrieben, die auch entsprechende Zertifikate besitzen. Aber die kann man zukaufen. Also das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr hohen Überschuss an, nennen wir es mal, Solateuren, ne, weil dieser Begriff, der wird bei uns tatsächlich nicht so gerne verwendet.
Okay.
Und da, wenn ein Überschuss besteht, dann wirkt sich das meistens auf einen Verkaufspreis aus, der eher ruinös ist. Und man sieht es ja auch, wenn man in der Thematik unterwegs ist, man wird überschüttet von Google-Anzeigen, Meta-Anzeigen oder auch die Portale, Kundenportale, die man auch nutzen kann als Anbieter. Man wird letztlich als Kunde überhäuft. Und das
mit Angeboten von wegen, wir bauen Ihnen die günstigste Solaranlage aufs Dach.
Genau.
Also das heißt, das ist ja noch gar nicht so einfach, ein kompetentes Installationsunternehmen zu finden. So klingt das jetzt für mich.
Das ist richtig, ja. Also die Internetseiten sind heutzutage alle gut und werden auch alle mit sehr viel Inhalt gefüllt. Aber der Kunde hat als solches jetzt kein Entscheidungskriterium, für welchen Anbieter er sich entscheiden kann.
Okay.
Die beste Referenz ist da tatsächlich der Nachbar, der vielleicht schon gebaut hat und wo man sich die Anlage anschauen kann, oder der Anbieter, der schon mehrere Jahre auch am Markt ist, also der auch vielleicht der zertifizierte Meisterbetrieb ist. Also das sind schon klare Differenzierungsmerkmale.
Und unterm Strich würden Sie sagen, es gibt nicht genug kompetente Installateure oder Solateure, auch aber zu viele, die es insgesamt anbieten, die jetzt wieder dann eben auch zurückbauen müssen.
Kann man so stehen lassen, ja.
Und wie kommt man aus diesem Dilemma wieder raus? Weil das ist natürlich dann nicht so einfach zu lösen, wenn man sagt, naja, das gehört ja auch zum unternehmerischen Risiko dazu. Viele haben eben gedacht, gut, das ist jetzt der Zug, auf den ich aufspringen kann. Ist ja auch nicht unbedingt falsch, weil alle Prognosen dahin gehen, dass wir eher noch mehr Solarenergie in Deutschland verbauen und nutzen wollen. Und Sie sagen jetzt aber, ja, aber es war dann irgendwie zu viel auf einmal. Normalerweise würde man sagen, ist ja gut, weil die Sorge ja gleichzeitig war, dass man das gar nicht schafft, also dass man das dann überhaupt nicht installiert bekommt.
Man darf die, also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, die Photovoltaikanlage als solches darf man ja nicht abgekoppelt sehen, sondern in unserem Bereich versuchen wir dem Hausbesitzer, dem Immobilienbesitzer eine gesamte Energielösung zu liefern. Also das heißt, da sind die Sektoren gekoppelt, Stromproduktion, Wärme und Mobilität. Um das zusammenzubringen, braucht man ein bisschen mehr Kompetenz, als nur die Module aufs Dach zu schrauben. Und das ist eigentlich das, was wir auch fordern. Nennen wir es dann doch den Solateur, der übergreifend nicht nur die Photovoltaikanlage installieren kann, sondern der auch eine gewisse Fachkompetenz besitzt, was das Dach angeht, der die Verbindung herstellen kann zur Wärmehaustechnik. Und das wird natürlich alles gesteuert über sogenannte Energiemanagementsysteme, HEMS oder EMS, wie man es sagt, und das dann auch noch entsprechend kombiniert mit dem Smart Meter, der heute noch in vielen Haushalten fehlt. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema und dafür fehlt, und das ist auch eine Forderung seitens des BDSH, dafür fehlt eigentlich ein entsprechender Ausbildungsberuf, der übergreifend genau diese Themen dann auch berücksichtigt. Jetzt haben wir aber verschiedene Kammern, Heizung, dann Dach und Elektrotechnik. Und da muss man erstmal diese drei zusammenbringen.
Idealerweise hat man einen Heizungsinstallateur, der gleichzeitig sich auch mit Solaranlagen auskennt und mit dem E-Auto zum Beispiel.
Genau, das wäre unsere Wunschvorstellung.
Die eierlegende Wollmilchsau klingt so ein bisschen so und klingt auch nach noch mehr Bürokratie so auf den ersten Blick, weil dann noch ein neuer Berufszweig, oder sehen Sie diese Gefahr nicht?
Also die Gefahr würde ich nicht sehen, weil wir ja tatsächlich in diese Richtung uns ja auch entwickeln möchten. Und für uns als Betrieb wäre es natürlich hervorragend, wenn wir da jetzt nicht mehrere Meisterpositionen besetzen müssten. Also wir müssen ja letztlich, wenn ich eine Wärmepumpe installiere, auch diese entsprechenden Qualifikationen besitzen. Genauso für den Elektrobereich. Und je höher die Kompetenz, die Ausbildung, desto schwieriger bekommt man das Personal natürlich.
Und das zu reduzieren auf einen Solateurmeister wäre in Ihrem Sinne. Ja. Und wenn wir jetzt mal schauen auf die aktuelle politische Situation, genau, du ahnst es schon. Ich finde fast, das klingt so ein bisschen so, Sie haben jetzt darauf plädiert eigentlich, dass man gemäßigten, jedenfalls stetigen Anstieg eigentlich braucht, aber auch nicht zu schnell. Also diese großen Peaks und Einbrüche, die tun niemandem gut. Das klingt gar nicht so anders als das, was Katharine Reiche sagt über den Zubau von erneuerbaren Energien, die im Grunde auch immer sagt, nein, wollen wir alles, aber nicht so schnell und nicht so viel auf einmal und nicht so ungeplant, weil das überlastet das System. Wie ordnen Sie die Veränderung ein, insbesondere was wir jetzt gehört haben über das Erneuerbare Energiengesetz oder eben das neue Gebäudemodernisierungsgesetz? Ich muss mich noch an das neue Wort gewöhnen.
Ja, das sind ja Begriffe, die muss man sich erstmal wieder angewöhnen. Das geht mir genauso. Und da kommt ja auch jede Woche aus Berlin noch eine neue Idee mit einem neuen Namen. Wir haben schon seitens des BDSH schon vor Jahren gesagt, oder die Spieler in diesem Markt, eigentlich braucht es keine Förderung. Also wenn man jetzt von diesen 8 Cent oder 7 Cent von der Förderung spricht.
Das ist die Einspeisevergütung.
Genau, das ist die Einspeisevergütung. Also ich definiere sie nicht als Förderung oder als Subvention, sondern Wenn ich hier Energie in das Netz einspeise, ist das eine kleine Restvergütung, zumal wir ja eigentlich fast nur den kleineren Teil ins Netz einspeisen und den größeren Teil ja möglichst verbrauchen sollten für, da sind wir wieder bei den Sektoren, fürs Elektroauto und möglichst dann auch für die Wärmepumpe. Also von daher hat die Frau Reiche, und das sage ich jetzt tatsächlich ungern, hat sie recht, wenn sie sagt, eine Photovoltaikanlage rechnet sich auch ohne Einspeisevergütung. Was wir bemängeln, ist, dass hier ständig eine Diskussion geführt wird und diese Diskussion bei den Endkunden zu massiven Verunsicherungen letztlich führt. Und hier wird vieles gefordert, was letztlich uns seit Jahren eigentlich so ein bisschen hemmt, ist der Smart Meter Rollout in Deutschland, der ja noch unter 10% liegt. Und wenn wir hier diese Dinge auch einführen wollen, die von Frau Reiche gefordert werden, dann muss auch erstmal das Netz entsprechend aufgerüstet werden. Und wenn ich zurückblicke, wir haben jetzt 2026, am 1. April 2000 ist das Erneuerbare Energiengesetz in Kraft getreten. Das heißt, hier ist 26 Jahre sehr wenig passiert.
Das hat sich mit der Zeit einfach nicht mitentwickelt.
Wir haben ja immer verschiedene Politikrichtungen und man merkt es auch sehr stark. Jetzt aktuell sind wieder die zentralen Energie im Aufwind. Ne? Die erneuerbaren Energien werden ja momentan als die Schuldigen betitelt, die deutsche Wirtschaft in den Niedergang bringt. Also dass die Energie nur ein Teil der Gesamtkosten ist, das wird hier so ein bisschen unterschlagen. Und aktuell muss man ganz klar sagen, weht der Wind aus Berlin aus einer anderen Richtung. Und das macht tatsächlich uns als Anbieter es extrem schwer, hier auch eine klare Linie auch zu fahren. Also das heißt,
weil Eigenheimbesitzer dann auf Sie zukommen, beziehungsweise mit Ihnen über potenziell eine neue Solaranlage oder eine Energielösung fürs Eigenheim sprechen und dann sagen, ja, aber da wird doch jetzt in Berlin wieder über Atomstrom gesprochen oder die Gaskraftwerke, die jetzt alle kommen, oder was sagen die Leute dann in solchen Fällen?
Also es heißt ja oftmals, also es hieß ja auch schon aus Berlin, dass wir für den eingespeisten Strom künftig auch eine Abgabe zahlen müssen. Ja. Und das sind nur die Überschriften, die dann letztlich bei dem Verbraucher hängen bleiben. Der Artikel wird als solches nicht gelesen oder wird vielleicht zum Teil sogar falsch dargestellt. Das bleibt bei dem Verbraucher hängen. Und wenn ich mir die Gespräche anschaue, die wir eigentlich allmonatlich mit unseren Endkunden in unseren Endkundenveranstaltungen führe, besteht eine sehr große Verunsicherung oder auch Wissensdefizit. Und das ist genau das, was uns so schwerfällt, hier immer gegenzuwirken. Mhm. Und wenn hier Kunden ihre Aufträge stornieren, weil sie durch Überschriften verunsichert werden, dass sie keine Vergütung mehr bekommen, dass sie dadurch die Gesamtwirtschaftlichkeit in Frage stellen, dann macht es das doch schwer zu schaffen.
Was wäre denn die Überschrift Ihrer Meinung nach, die über so einem Text zur Solarenergie in Deutschland stehen müsste oder über einen Podcast zum Beispiel?
Ja, letztlich, es gibt Veränderungen oder das Erneuerbare Energiengesetz wird verändert. Es gibt keine Einspeisevergütung mehr. Hm. Aber die Wirtschaftlichkeit bleibt vorhanden. Und so war es ja eigentlich die letzten 25 Jahre. Auch in den Jahren 12 bis 14 war eine Wirtschaftlichkeit vorhanden. Also das heißt, es war immer die Investition, die man getätigt hat, hat sich nach circa 10 bis 13 Jahren refinanziert.
Und jetzt aber ein bisschen später durch zum Beispiel die wegfallende Einspeisevergütung.
Also wenn man sich das mal betrachtet, wenn ich beispielsweise, ich habe eine 10 kW-Anlage oder eine typische Hausanlage, gehen wir mal von 8 Kilowatt Peak aus. Mhm. Das ist so ein typischer Begriff. Das heißt, diese 8 kW produzieren jetzt mal ganz grob gerechnet 8000 Kilowattstunden. Und wir nutzen davon mit Wärmepumpe, mit Elektroauto und im Haus verbrauchen wir davon vielleicht 5.000 Kilowattstunden. Dann habe ich noch 3.000 Kilowattstunden, die ich ins Netz einspeise. Und für diese 3.000 Kilowattstunden bekomme ich sage und schreibe mal 7 Cent, also sind wir bei 210 Euro im Jahr.
Das ist jetzt auch nicht also die Welt.
Das ist nicht die Welt, ganz genau. Ja.
Und trotzdem ist natürlich der Aufschrei groß bei vielen, die sagen, das hatte ich doch aber mit eingerechnet, als ich mich für diese Solaranlage entschieden habe. Also das Signal ist ja schon, man nimmt etwas weg, es wird weniger. Und das ist auch das, was Sie sagen, was ankommt bei den Leuten.
Ganz genau, ja.
Grundsätzlich haben Sie trotzdem gesagt, das, was Katharina Reiche da tut, ist richtig, weil wir diese Steuergelder, diese Subventionen an anderer Stelle vielleicht dringender brauchen, weil Sie ja sagen, das ist einfach wirtschaftlicher. Wie sehen Sie denn, Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass die eigentliche Debatte zum Beispiel die Digitalisierung der Netze sein müsste. Smart Meter ist bei uns ja auch der absolute Dauerbrenner, also diverse Podcasts dazu schon gemacht. Auch das kommt hoffentlich dann irgendwann, aber wie sehen Sie denn die sonstige Entwicklung? Also wenn wir zum Beispiel auf das Gebäudemodernisierungsgesetz mal schauen, wo ja jetzt auch klar geworden ist, dass man eben mehr freie Wahl lassen möchte und damit die Leute eben doch dazu bewegt, vielleicht doch auch wieder eine Gas- oder Ölheizung einzubauen.
Hat man tatsächlich die freie Wahl? Also wenn man sich als Verbraucher mal die Sachen im Detail anschaut, glaube ich, dass diese freie Wahl überhaupt nicht vorhanden ist, weil wenn ich das mal langfristig betrachte, dann setze ich auf ein Pferd, was eigentlich schon totgeritten ist. Also woher soll diese Energie kommen, die da genutzt werden soll? Also das heißt, wer sich
Sie meinen jetzt die grüne Treppe, die da vorgesehen ist.
Ganz genau, die Biotreppe. Also das ist definitiv nicht der Weg, den die Hausbesitzer einschlagen werden. Hausbesitzer haben die Wahl und können hier entscheiden, ob sie Öl, Gas oder dann doch auf die Wärmepumpe umsteigen. Und also von daher hat sich das nicht verschlechtert für denjenigen, der auf Wärmepumpe sowieso setzen wollte. Und Energieberater beraten da ja unabhängig von Dienstleistern und da hört man eigentlich Gleiches raus, dass hier diese Biotreppe oder auch diese Bioanteile bei Gas und Öl fast unrealistisch sind, dass die dann auch umgesetzt werden können.
Das heißt, da gibt es von den Kunden, die Sie betreuen, auch überhaupt gar keine Reaktion auf diese Änderung des Heizungsgesetzes. Wir lassen jetzt mal die Mieter so ein bisschen raus. Sie haben es ja gerade schon mal den Unterschied gemacht. Die weniger die Wahl haben, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber Sie glauben, bei den Hausbesitzern wird es keinen Unterschied machen. Die werden sich weiter für Wärmepumpen entscheiden.
Definitiv. Wenn man sich die letzten 2 Jahre mal anschaut, geht der Anteil der fossilen Energiesysteme ja stetig zurück. Und die Wärmepumpe gewinnt immer einen größeren Anteil im Einfamilienhausbereich. Und das wird auch beibehalten. Also da erkennen wir jetzt momentan tatsächlich noch keine Veränderung. Das Gesetz soll ja erst zum 1. Juli in Kraft treten. Also ja, jetzt versuchen noch viele, das alte Gesetz mitzunehmen, weil es sehr attraktiv ist. Was ich bisher gehört habe, sollen sich da die Förderungshöhen ja auch gar nicht großartig verändern, also Stand heute. Und von daher ist da jetzt schon eine gewisse Nachfrage vorhanden, aber es ist jetzt nicht, es hat jetzt doch keine Angst, dass er da keinerlei Förderung erhält für das neue Heizungssystem.
Das ist ja dann aus Ihrer Sicht wahrscheinlich gar nicht so blöd gelaufen.
Wir haben mit Schlimmerem gerechnet.
oder wir sagen es so. Dann, Herr Knuth, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind gespannt, ob die Dächer demnächst alle mit Solaranlagen bedeckt sind. Und wie lange
genau,
es noch dauert.
Das hoffe ich auch. Und mein abschließender Satz dazu, es ist natürlich schön, dass die Wärmepumpen auch das Solargeschäft befeuern. Und wer heute noch keine Photovoltaikanlage besitzt, aber darüber nachdenkt, eine Wärmepumpe installieren zu lassen, der denkt definitiv auch darüber nach, eine Solaranlage direkt in dem Sprung machen zu lassen.
Und er darf auch den Solateur rufen, auch wenn der vielleicht nicht so genannt werden möchte.
Wir denken nochmal auf den Solateurinnen, müsste man ja auch sagen.
Also ja,
wir
denken noch mal Begriff, auf den einen Wunschbegriff, den Sie haben?
Das hatten wir vorhin schon mal gefragt. Haben uns tatsächlich noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber dadurch, dass der Solateur Solarmeister, ja, das wär doch was. Ja.
Dann sehr haben gut. Wir schon mal einen Kompromiss gefunden. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Vielen Dank.
Und bis bald, hoffe ich.